Hallo, liebe Geschwister, liebe Gäste an den Bildschirmen weltweit, so wie ich gerade von Mathis gehört habe. Und ich habe auch gerade aus Zürich gehört, dass auch noch ein guter Freund heute zuhört. Und vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich habe lange über das Thema für die Predigt nachgedacht und hatte mehrere Konzepte gehabt und auch Konzepte, die so schwach, aber mutig passen, weil wir müssen in den Zeiten, in denen wir gerade leben, alle irgendwo schwach, sind wir irgendwo schwach, aber mutig. Die Herausforderungen sind vielfältig. Gesundheitliche Herausforderungen, Masken tragen, Abstand halten, Kontaktsperre, das empfinden viele Schwäche und ist auch irgendwo wie eine Schwäche. Und doch müssen wir mutig sein, durch diese Zeit hindurchzugehen, zu vertrauen, Hoffnung zu haben. Und die Zeiten sind sehr aufregend und ich höre sehr oft den Satz, ja, diese Zeiten sind besonders aufregend. Ja, aber wir haben eigentlich immer aufregende Zeiten. Ja, im Moment Corona, ist klar. Rassismus, Mathis hat es gerade erwähnt, seit 2 Wochen ein großes Thema im Zusammenhang mit dem Übergriff auf den George Floyd, der daran verstorben ist, und den Unruhen. Aber der Krieg in Syrien geht nach wie vor weiter. In Hongkong werden Menschen nach wie vor verfolgt, weil sie nicht den chinesischen Gesetzen entsprechen wollen. Und rassistische Übergriffe gibt es nach wie vor. Auch in Südafrika, ich hatte letzte Woche oder vor 2 Wochen mit jemandem gesprochen, gibt es nach wie vor Übergriffe, die aus der Apartheid-Geschichte hervorkommen. Und wenn wir das alles uns, jeder persönlich seine Sachen, natürlich kommen Krankheiten, einzelne Krankheiten hinzu, die auch immer neuen Mut benötigen. Und ich wurde für heute gefragt von Mathis im Rahmen des Herrengottesdienstes, ob ich nicht ein wenig über den Rassismus sprechen könnte. Nun, eigentlich hatte ich mir zu diesem Zeitpunkt noch keine wirklichen Gedanken dazu gemacht und habe so gedacht, naja, wie passt das zusammen? Nachrichten habe ich verfolgt und so bei mir gedacht, leider ist es schon wieder passiert, dass es Übergriffe gab. Aber neu ist das nicht. Und dies ist schon so alt, wie es den Sündenfall gibt. Wir werden es nachher deutlicher sehen. Was hat Rassismus und das Leiden an einer Krankheit oder gesundheitlichen Herausforderungen gemein? Offensichtlich zunächst mal nichts. Aber die Diskriminierung, die die Menschengruppen erfahren, aufgrund, weil sie nicht reinpassen, können sehr ähnlich sein. Und auch das werden wir vielleicht uns später mehr anschauen. Was war denn, wie sieht Gott denn diese ganze Sache? Was denkt Gott darüber? Schlagt dann bitte auf zum 1. Mose 1, Vers 26. Ich lese 1. Mose 1, 26 bis 27 noch einen Vers weiter. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf und schuf sie als Mann und Frau. Gott entschied sich, den Menschen zu machen. Hier steht uns, dass der Gott, Gottes Sohn und der Heilige Geist, die Dreieinigkeit. Und der Mensch soll die Krönung der Schöpfung sein. Was steht hier nicht? Es stehen keine Unterschiede. Es stehen keine Unterscheidungen. Es steht nicht, lass uns weiße, schwarze, gelbe, gesunde, reiche oder arme Menschen machen, sondern einfach profan einen Menschen machen. Und das hat Konsequenzen. Es gibt für Gott keine Rassen, keine Behinderungen, keine anderen Unterschiede. Der Mensch ist ein Mensch, egal wo er lebt, welche Besonderheiten er hat oder auch nicht. Der Mensch ist ein Mensch. Und im Grundgesetz der Bundesrepublik im Artikel 3.3 steht zum Beispiel, dass niemand wegen seiner Rasse benachteiligt werden soll. Wenn ihr vielleicht gehört habt, ist gerade dieses Wort in der Diskussion, ob dieses Wort nicht geändert werden sollte, in Ethnie zum Beispiel. Und wir kommen auch auf diesen Begriff bald zurück. In 1. Johannes 2, 1 und 2 schreibt Johannes: Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist und der selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein für unseren, sondern auch für die ganze Welt. Auch hier sehen wir wieder sehr deutlich, es gibt keinen Jesus der Weißen, es gibt keinen Jesus der Schwarzen, es gibt keinen Jesus der Asiaten, der Gelben, es gibt keinen Jesus von irgendeiner Volksgruppe, sondern die ganze Welt, das schließt alle Volksgruppen ein, die gesamte Menschheit. Soweit erstmal zum Begriff Rassismus. Also erstmal lernen, für Gott gibt es keine Rassen. Und tatsächlich gehen es auf sehr viele Theorien zurück. Und diese Rassentheorien, und Deutschland hat sich da nicht gerade glorreich hervorgetan im letzten Jahrhundert, was das betrifft. Und in den 50er Jahren hat es ein sehr großes Umdenken gegeben, dass zum Beispiel in der Humanbiologie der Begriff Rassen auch nicht mehr angewendet wird, seit etwa Mitte der 50er Jahre. Gott zeigt kein Ansehen der Person. 5. Mose 10, Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter. Und der Herr war alle Herren, der große Gott, der Mächtige, der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt. Er schafft Recht den Weisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass ihnen Speise und Kleider gibt. Ja, Gott hat zwei große Gruppen im Alten Testament geschaffen. Die Juden und die Nichtjuden. Die Juden waren das ausgesuchte Priestervolk, was den Nichtjuden dienen sollte. Aber wir kennen die Geschichte gut. Oder wir kennen die Geschichte. Die Juden wurden stolz und fingen an, die Nichtjuden zu verachten. Und das Ergebnis, was wir dann an vielen Sachen sehen würden, ist, würde man heute Rassismus und Diskriminierung nennen. Tatsächlich ist der Stolz, den wir haben, eine Grundlage für das, wie wir oft über andere denken oder über andere führen. Jakobus schreibt in Jakobus 2, Vers 1 und 2, da schreibt Jakobus: Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn in der Herrlichkeit, frei von allen Ansehen. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann kommt, einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Ich lese mal 3 und 4 weiter. Und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprecht zu ihm: Setz du dich hierher auf den guten Platz und sprecht zu dem Armen: Stell du dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Macht ihr nicht Unterschiede unter euch und urteilt mit bösen Gedanken? Eine heftige Frage. Aber wir werden, und diese Stelle, als ich gestern die Botschaft schrieb, hat mich wieder blitzig getroffen. Ich bin alle meine Gedanken oder viele meiner Gedanken in der letzten Woche durchgegangen und war beschämt, wie viele Gedanken in meinem Kopf drin waren. In der S-Bahn, einige Zeitungsverkäufer. Wie oft war ich genervt, statt Mitleid zu haben? Oder, auch wenn ich in diesem Moment nichts geben kann, wenigstens freundlich zu sein? Nein. Ich war genervt. Vielleicht kommt sogar noch eine unpassende Bemerkung über meine Lippen, für die ich mich dann sehr schäme, wenn es mir bewusst wird. Oder, was denke ich über die vielen polnischen Bauarbeiter, die in Berlin sind, nicht selten in der S-Bahn auch betrunken sind und andere Fahrgäste anmachen? Das passiert leider. Denke ich in diesem Moment daran, dass ich Geschwister habe, die auch Polen sind, einen Physiotherapeuten, der Pole ist, sich seit Jahren bemüht, mich zu helfen, sind meine Gedanken darauf gerichtet, was auf die Worte, die meine Oma gebraucht hat, in Erzählungen. Sie war auf einem Bauernhof groß geworden, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die hatten Knechte, die auch aus Polen stammten. Und es wurde in der Regel über Polacken gesprochen und das sehr, sehr abfällig, weil sie vielleicht alle Anforderungen nicht erfüllten. Oft wurde berichtet, dass sie tranken. Denke ich daran? Habe ich das im Kopf? Oder die Gastfreundschaft, die ich in Polen erlebt habe, wenn ich dort gewesen bin? Oder wie schaue ich mir einen Menschen an, der behindert ist? Versuche ich, seine Bitte nach Hilfe auszuweichen? Habe vielleicht noch abfällige Gedanken über einen Behinderten, der stärker betroffen ist als ich? Ja, ich erinnere mich an viele solche Situationen, wo ich diese Gedanken hatte, insbesondere wenn sie über ihre Situation klagten. Ich bin so gut, ich schaffe es und gib dir mal Mühe. Oder du hörst von Kriminalität durch Flüchtlinge. Trennst du zwischen kriminellen Flüchtlingen und Flüchtlingen, die sich korrekt verhalten und dankbar dafür sind, hier in Deutschland Schutz gefunden zu haben? Oder stimmst du das ein, die Flüchtlinge erhöhen unsere Kriminalstatistik? Oder ist das vollkommen? Ich könnte so viele Beispiele aufzählen, aber schau mal nach in deinem täglichen Leben, wo du vielleicht ähnliche Gedanken hast. Nimm dir mal Zeit, reflektiere, wie du andere Menschen manchmal betrachtest und wo du Gedanken hast, wo du dich im Inneren zur Ordnung rufen musst und sagen musst: Nein, das sind falsche Gedanken, so will ich nicht denken, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich sage nicht, dass aus jedem Gedanken alle Gedanken diskriminierende Handlungen nach sich ziehen. Aber Satan benutzt diese auf jeden Fall dazu, um die Menschen zu spalten und die Einheit der Menschen zu behindern. In diesem Bereich ist er ein großer Künstler und er versucht es immer und immer wieder und wir sollten das wirklich immer wieder sehen. Im Jakobus 2, Vers 8 lesen wir dann weiter. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, 3. Mose 19, Vers 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Liebe deinen Nächsten, das ist leichter getan als, ist leichter gesagt als getan. Wir haben gerade gelernt, dass es keine Rassen gibt, aber es gibt doch Unterschiede, die uns stören, die wir in schwer, die für uns schwierig sind. Ja, richtig. Es gibt ethnische Besonderheiten. Jede Menschengruppe hat unterschiedliche Gewohnheiten, macht Dinge anders und das kollektive Bewusstsein ist geprägt aus der eigenen Historie. Daraus resultieren Unterschiede und auch Unverständnis. Und das siehst du auch in Familien. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Was in deiner Familie normal ist, muss in deiner befreundeten Familie völlig unmöglich sein. Und es ist eine Zumutung. Und du findest das vielleicht sogar Zumutung und sagst, das funktioniert bei mir einfach nicht. Wenn zwei Leute zusammenkommen und heiraten, wie lange dauert das, bis man so einigermaßen den Haushalt zusammengefügt hat, weil es unterschiedliche Überzeugungen gibt, unterschiedliche Meinungen gibt, wie man was macht. Das ist natürlich. Aber für Gott spielt das keine Rolle. Das sind Meinungssachen. Und ist der Mensch, der es anders macht, weniger wert als derjenige, der es so macht, wie ich es kenne? Nein, er macht es anders. Vor einigen Jahren hörte ich mal eine trollige Geschichte, die es ein wenig verdeutlicht, wie unterschiedlich aufgestellt sein können. Passt nicht ganz in die Zeit, aber es sollte der Truthahn für das Thanksgiving-Essen vorbereitet werden. Die Schwiegermutter kam zu Besuch und behauptete, dass der Truthahn immer geteilt wird in zwei Hälften, bevor er in die Röhre kommt. Die Frau des Hauses kannte das allerdings anders und war irritiert, weil da kam der Truthahn im Ganzen in den Ofen. Es kam zu einem heftigen Disput und letztendlich wurde der Truthahn doch als Ganzes in die Röhre geschoben. Später fand die Schwiegermutter heraus, dass Halbieren in ihrer Familie über mehrere Generationen wurde deshalb weitervermittelt, weil die Ur-Ur-Ur-Großmutter einen zu kleinen Backofen hatte und der ganze Truthahn nicht reinpasste. Ihr seht, das hat sich traditionell so weitergegeben. Niemand ist auf die Idee gekommen, zu sagen, naja, warum ist das eigentlich so? Und so ist es sehr oft auch im Großen. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Kenntnisse, sind unterschiedlichen Gegenden aufgewachsen und wir haben oft kein Verständnis für das, was dahinter steckt. Um den Kreis mal zu schließen, bisschen in den USA gibt es eine lange Geschichte, die zum Beispiel zu diesen Ausschreitungen heute führt. Und es braucht sehr, sehr viel, um sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, welche Emotionen sind. Aber auch hier in Deutschland gibt es viel Diskriminierung. Es gab eine Studie, wo sich eine Person mit unterschiedlichen Fotos die gleiche Person mit unterschiedlichen Fotos beworben hat. Mit unterschiedlichen Namen. Mit einem türkischen Namen, mit einem vietnamesischen Namen, glaube ich, und mit einem deutschen Namen. Die Bewerbungen mit türkischen Namen wurden sofort abgelehnt, ohne dass man die Person zu einem Gespräch eingeladen hat. Bei Behinderungen wird sehr oft gesagt, nein, das werden sie bei uns nie schaffen. Es gibt gar nicht die Überlegung, welche Möglichkeiten gibt es. Diese Unterschiede, die es gibt, sind Mauern. Und sie wird es geben. Aber Jesus hat durch das Kreuz uns eine Möglichkeit geschaffen oder hat diesen Zaun abgebrochen. Lass uns mal im Epheser 2, Epheser 2,14 reinkommen. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Und tatsächlich ist das die gute Botschaft des Kreuzes. Die Botschaft, dass der Frieden durch das Kreuz hergestellt wird, die Mauern da sind. In unserem sündigen Dasein, wenn wir nur unsere Sünde schauen, werden wir die Mauern sehen. Wenn wir verstehen, oder wenn wir im Gedanken haben, dass Gott für die Sünden eines jeden einzelnen Menschen gestorben ist, egal wo er lebt, dann gibt es auch keine Mauern zwischen den Menschen. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern, weil wir natürlich auch diskriminierende Gedanken haben werden. Die werden auch immer wieder kommen aus unserer Geschichte. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass es nicht die Wahrheit ist. Schlag da ein Stück runter zu Vers 19. So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut durch den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und das ist auch die Hoffnung, die wir raustragen können in die Welt. Wenn es Demonstrationen gehen und wir laufen Gefahr, auch dort wieder Leute kennenzulernen, die neue Mauern aufbauen. Das ist sicherlich klar, einen Standpunkt zu verkünden. Aber Jesus Standpunkt baut keine neuen Mauern auf, weil ich die Mauern eingerissen habe durch das Kreuz. Das ist das, was aus meiner Sicht wirklich sehr viel weiterbringt. Und so möchte ich auch an diesem Punkt ins Abendmahl überleiten. Ich denke, es braucht nicht mehr viele Worte dazu zu sagen. Wir wissen, was am Kreuz passiert ist. Wir wissen, dass die Mauern eingerissen wurden, dadurch, dass Jesus für die Sünden jedes einzelnen Menschen auf dieser Welt gestorben ist und ans Kreuz gegangen ist. Und das ist das, wo wir uns mit Brot, als Symbol für seinen Leib und mit Wein als Symbol für sein Blut, was wir feiern im Abendmahl. Lasst uns im Abendmahl darüber nachdenken, wo wir Mauern haben in unserem Herzen und wo und wie wir einschlagen können. Denn Gott hat keine Mauern, zu uns nicht und auch nicht zwischen uns gezogen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ich bete jetzt noch fürs Abendmahl. Vater Gott, großer heiliger Gott, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade. Ich danke dir so sehr, Vater, dass wir auf dich schauen können. Vater, ich hätte vor ein paar Tagen nicht darüber gedacht, dass dein Wort so klar ist, zu vielen Sachen, die uns belasten, Vater. Hilf uns im Herzen, keine trennenden Gedanken zuzulassen. Hilf uns im Herzen, jeden Menschen mit deiner Liebe, mit deiner Treue mit deiner Vergebung, mit deiner Gnade zu begegnen, Vater. Hilf uns zu sehen, dass du durch deine Gnade alles glatt siehst, Vater, und hilf uns wirklich, jeden Menschen als Mensch zu sehen, Vater. Vater, ich danke dir so sehr für, Vater, für Geschwister, für Geschwister, die an der Seite sind und die uns auch helfen zu korrigieren. Hilf uns auch offen untereinander zu sein, um einander zu korrigieren, wo es Trennendes gibt, Vater. Denn dein Traum ist die Einheit. Dein Traum ist, dass die Menschen zusammenhalten und in deinem Eigentum der Welt zusammenarbeiten, Vater. Vater, und zusammen leben, dass sie füreinander da sind, Vater. Danke für dein Opfer, weil du hast uns damit die Lösung geschaffen für die Freiheit. Ich danke für ein Leben mit Zuversicht, mit Hoffnung. Vater, ich danke dir in den besten Namen deines Sohnes. Amen.